Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
So, und damit hallo zu einer vielleicht etwas brummigen Folge. Denn der Podcasten ist wieder in Deutschland, hat sein Podcasten-Equipment in Barcelona gelassen, sich heute schnell ein Headset gekauft und du brummst. Brummst du? Hallo Carsten.
Hi. Ja, brumm ich wirklich? Ich habe eben noch was Neues gekauft. Ja. Ja, testen wir hier irgendwie gerade rum, aber...
Wir haben jetzt entschieden, dass trotzdem brummen zum Außerdem passt es irgendwie zu meiner Stimmung. Ja. Ja, weil ich bin ein bisschen brummig. Da sind wir gleich schon mal im ersten Thema.
Ja.
Ich habe vorhin deinen Artikel gelesen zu dem, wie heißt das, Women's America's Cup?
Ja, ja.
Du bist ja sehr wohlwollend, ich nicht. Was hat aber nichts mit den Frauen zu tun, sondern in der Tatsache, dass ich seit der Olympiade ständig irgendwie deutsche Teams auf Regattabahnen sehe.
Ja. Ja.
Und es kommt nichts bei raus, ne? Also es tat mir ich hätte jetzt fast Mädels gesagt, da würde ich so einen Anschluss kriegen von meiner Frau.
Das darf man nicht sagen, ne? Also wurde mir letztens auch gesagt, ich sage tatsächlich auch immer Mädels und ich sage nichts Böses, denk mir nichts Böses dabei, aber darf man das heute auch nicht mehr sagen?
Nee, Jungs darf man, glaube ich. Die Jungs haben das gut gemacht, aber die Mädels haben das gut gemacht, ist...
Ist das abwertend?
Despektierlich, glaube ich.
Despektierlich.
Okay. Die Frauenseglerinnen.
Die Frauen, ja.
Also die Frauenseglerin ist auch doppelt die Seglerinnen.
Ja.
Die taten mir wirklich leid. Ich meine, ich habe das jetzt nicht irgendwie mit Popcorn auf dem Sofa verfolgt, sondern als die Geschichte durch war, habe ich mir YouTube geschnappt und habe dann durchgescrollt, sozusagen mir die Starts angeguckt und dann habe ich weiter gespult, um zu sagen, gut, dann überspringst du halt mal irgendwie das eine oder andere Lag, weil ich hätte gar nicht die Zeit gehabt dafür heute.
Ja.
Aber wenn ich dann weiter gescrollt habe, waren die raus irgendwie oder hatten einen Knoten Fahrt oder sowas. Das war schon echt bitter.
Ja
gut, dann mit deinem Kommentar schließen wir das. Nein, aber kannst du das nachvollziehen?
Ja, natürlich, ich habe mich ja auch drauf gefreut oder beziehungsweise ich kann das nachvollziehen gerade und das habe ich ja jetzt auch versucht mal irgendwie einzuordnen, aber es ist natürlich auch ungerecht und sie gucken aber andererseits natürlich auch viele drauf, so wie du und die haben dann glaube ich ein ähnliches Erlebnis und dieses, man kann ja nicht immer alles irgendwie einordnen, aber das ist natürlich trotzdem eigentlich krass ungerecht, weil ich hab das versucht, so ein bisschen zu formulieren, weil ich glaube, man muss tatsächlich, oder sagen wir mal andersrum, wenn einem jemand jetzt, also ich kriege ja auch öfter mal so Angebote, ich weiß sogar eine Geschichte, da habe ich damals noch bei der Yacht gearbeitet, habe ich gesagt, ich mache ein Klassenporträt über die 11-Meter-One-Design-Klasse. Weil mir jemand gesagt hat, ey, wir haben da vor Dump, haben wir eben die Weltmeisterschaft. Und dann haben sie mir gesagt, okay, ich mache das aber nur, wenn ich da auch Spaß dran habe, also auch selber mitzusehen, und wenn ich aber gutes Material bekomme. Und dann haben wir, weiß nicht, Alex Hagen war noch dabei und naja, wir haben irgendwie ein Boot, ich habe meine ganzen Kumpels und ich so, wenn das gut klappt, dann kann man dann wahrscheinlich so ganz gut segeln. Im Endeffekt, war das so unterschiedliches Material und das Material und weiß nicht, da sind die Schweden, waren dann nachher auf dem Boot, die sind dann, weiß ich, mit dem Knoten schneller in Lee durchgefahren, weil frag mich nicht warum. Also man ist ja quasi in die Klasse rein, also ich bin in die Klasse rein, ohne Ahnung, aber mit einem Setup, wo man weiß, das ist One Design, das müsste eigentlich funktionieren. War aber im Nachhinein nicht. Und eigentlich konnte man danach auch nicht sagen, ey, ich habe doch ganz doofes Material gehabt, das war so nervig. Jeder hatte gefragt, ey, wieso bist du da so schlecht gesegelt? Und man musste sich da irgendwie rechtfertigen führen, das klingt dann immer so als Ausrede. Und das ist das ähnliches Problem, stelle ich gerade fest, haben eigentlich auch gerade die Frauen. Also normalerweise hätten sie, wenn die haben jetzt zwar die Möglichkeit, so ein AC40 zu segeln, das ist auch super geil, aber wenn die jetzt eher in eine andere Klasse gesegelt haben und sagen, ey, kriegst hier ein Boot, dann weiß da eigentlich jeder, dass man nicht vorne mitsegeln kann, besonders wenn die Konkurrenz da schon
ganz kurz
lange drauf segelt.
Ja. Warum segeln die anderen denn vorne mit?
Ja, weil die, zum Beispiel die Schwedin, die alles gewonnen haben, heute, vier Rennen, vier Starts, vier Siege, die haben so ein Boot. Und genauso ihre beim Youth America Cup, die Schweden, die haben so ein Boot. Das ist nämlich Artemis Racing und das ist das ehemalige America's Cup Team, was in Bermuda fast gewonnen hätte sogar, die jetzt wahrscheinlich wieder in der America's Cup machen wollen. Die haben sich so ein Boot gekauft. Das steckt Herr Tornquist, ein Ölhändler irgendwie hinter, der fett Kohle hat und ja, der auch an dieses Projekt glaubt. So, da ist aber natürlich klar, dass die gewinnen. Da sind jetzt auch nicht die großen Namen drauf. Schweden, da kenne ich noch klingendere Namen oder jedenfalls die sind, haben ja auch bei Olympia echt gut teilweise gesegelt. Wie auch immer, die segeln das seit einem Jahr. Die Italiener, die ja auch den Youth America's Cup gewonnen haben, Luna Rossa, der Typ hat mir das hier in Barcelona erzählt, 2 Jahre machen die das im Grunde. Und die Deutschen, jetzt in dem Fall, haben 6 Stunden drauf gesessen vor. Also von den Trainingstagen gab es das noch nicht mal.
Dann stelle ich dir eine andere Frage.
Ja.
Wie gesagt, falsch rübergekommen ist, ich will jetzt diese Frauen, die da gesegelt sind, überhaupt nicht kritisieren. Es geht mir darum, dass ich weiß nicht, wann fing die Olympiade an, dass wann immer deutsche Segler auf der Strecke sind, die irgendwie, du denkst so, oh Mann, das ist echt bitter. Jetzt mal eine andere Frage. Warum gibt es denn in Deutschland niemanden, der so ein Boot dran schafft? Ich meine, genug Kohle und so gibt es ja da. Und das wird ja auch, ist ja nicht so, dass jetzt der schwedische Segelverband irgendwie der Mega-Verband ist im Vergleich zum DSV. Also ich bin ja schon ein paar Mal irgendwie am DSV hier vorbeigefahren. Es ist ja jetzt kein Kiosk, der da steht. Also es ist ja schon eine größere Nummer, der DSV. So generell ist Segeln ja keine kleine Nummer. Ich meine, wir haben die Kieler Woche, ja. Also ist ja nicht so, dass Deutschland Entwicklungsland im Segeln ist, aber von den Ergebnissen muss man sagen, ist Deutschland ja Entwicklungsland im Segeln. Nur frage ich mich, wenn ich bei so einer Sache mitmache bei dem Youth Cup, es freut mich ja auch für die Frauen, dass die da mitsegeln können. Die haben das ja auch offenbar ganz, ganz toll genossen oder so. Das war ja auch für die wahrscheinlich eine super Erfahrung. Aber warum gibt es da keine Bestrebung oder gibt es niemanden, der das sowas machen würde und sagt, ich stelle euch da so bei
Karte? Nein, aber die gibt's ja. Also man muss das ja mal wirklich voneinander trennen. Also Olympia und DSV, das hängt natürlich zusammen. Und jetzt mit dem Ding hat ja der DSV nichts zu tun. Das ist ja eine ganz
andere. Aber sind das nicht alles Olympiasieglerinnen, die da mitmachen?
Ja, das sind die gleichen Player und zumindest auch ehemalige Olympiasegler. Ich meine, guck mal, Tina hat ja noch, was haben wir beim letzten Mal, Silber geholt. Davor Viktoria Jozok, die waren in Rio, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ist das so eine Generation richtig super Seglern in olympischen Klassen, in ihrer Klasse. Und deshalb ist das größte Thema, was ich eigentlich auch eben sagen wollte, für die sind quasi ohne Chancen dahin, haben es aber trotzdem gemacht, weil aber das auch eine größere Sache, die ist größer als ihre eigene Karriere, nämlich genau das, was du sagst, für folgende Generation Erfahrung sammeln. Und das natürlich, da gehört einfach ganz viel Herzblut jetzt dazu und es ist jetzt auch nicht komplett selbstlos, weil natürlich dieses Boot ist attraktiv genug, weil es sowas völlig anderes ist, als was sie eigentlich gewohnt sind, dass man das einfach lernen muss. Und wir haben ja das Gleiche schon diskutiert mit dem SailGP, das ist ja nochmal ein anderes System, aber die kommen ja auch noch ganz schwierig voran, weil da eben man sich nicht da noch nicht mal ein Boot kaufen darf und dann selber damit trainieren. Die gibt's ja gar nicht, diese Katamarane, die Foiling-Katamarane, sondern die kriegen da Trainingszeit zugeteilt und jetzt ist auch mal der Organisator, also wieder beim SailGP, auf die Idee gekommen, ja, dass die neuen Teams vielleicht ein bisschen mehr Trainingszeit brauchen, um nachher engere Rennen zu haben. Das haben sie auch gemacht. Die Deutschen waren ja schon in Bermuda und ich glaube vorher, jetzt vor dem ersten Event in den Vereinigten Emirate, da wird auch nochmal ein zusätzlicher Trainingstag oder mehrere sogar für die neuen Teams sein. Also es geht alles um Training, um Erfahrung und man muss es jetzt einfach so einordnen. Die Frauen und auch das Jugendteam war jetzt dabei in Barcelona. Das ist schon ein Riesenschritt. Also früher ist Deutschland bei sowas nicht dabei gewesen. Ich meine, wir reden ja jetzt, klar sagen wir immer, Deutschland ist eine Nation mit Kohle. Aber wann war denn Deutschland das letzte Mal beim America's Cup dabei? Das war eine Riesennummer in Valencia, das ist 2007. Wo Deutschland eigentlich gut ist, ist ja da, wo die eine einzelne vermögende Segler, wenn ich jetzt an TP52 denke, hier haben Müller-Spreer, der hat eben, ist ja auch Owner-Driver, der hält quasi so ein Team am Laufen mit eigener Kohle, steuert auch selber und hat aber ein Profiteam damit. Das ist auch gut. Genauso in der Swan 50 Klasse, Club Swan 50, sind die Deutschen ja auch gut. Hatari gibt es 3, 4, so, sogar teilweise Deutsche, wo dann deutsche Eigner steuern. Verstehe ich auch, die geben ihr Geld dafür aus, bezahlen hochwertige Profis und auch einige Deutsche und wollen dann aber eher einen eigenen Spaß haben und dann auch dazu gewinnen. Aber die stellen sich so ein Team zusammen, wo dann auch mal, ich weiß hier, Luise Wanser, die jetzt auch da zum Beispiel mitgetrimmt hat, die war jetzt auch gerade im TP52-Circuit mit dabei. Leute, die einfach da mal ein bisschen reinschnuppern lassen, um auf dem Niveau Erfahrung zu sammeln. Aber Deutschland ist da nicht mehr in diesem. Deutschland macht Olympische Spiele und das meistens gut, jetzt zuletzt nicht so gut, wo man mal sagen muss, auch da ist ja Nachwuchs dabei, haben wir auch schon lange drüber geredet. Aber ehrlich gesagt, wenn man es jetzt mal andersrum dreht, dann muss man sagen, okay, sieht zwar wirklich doof aus jetzt in der Ergebnisliste und ja, aber wichtig, dass man dabei war, ob da jetzt was draus kommen kann, noch was sich entwickeln kann. Aber davon hängt es im Grunde ab, ob das überhaupt Sinn gemacht hat, weil dieses Boote zu segeln, hat man ja gesehen, ist anders. Was einem jetzt so ein bisschen beim Frauengedanken machen kann vielleicht oder was schwer dann zu erklären ist, die Holländerin, die den gleichen Setup haben, quasi auch wenig Trainingszeit hatten. Die sind jetzt halt gerade, sind da Zweite gefahren, also die haben eine schnellere Lernkurve gehabt, okay. Muss man sagen, die haben auch nicht auf den Booten viel segeln dürfen. Andererseits ist das aber auch ein Team, das sind immerhin die aktuellen Olympiasieger im 49er, die auch komplett das ganze Jahr nur gesegelt sind. Wie gesagt, unsere deutschen Protagonisten, die stehen schon im Beruf und haben sich jetzt vom Arbeitgeber ein bisschen freistellen lassen, um auch um Simulator zu trainieren. Also es ist schon mal ein anderes Setup und man muss andererseits auch sagen, Holland ist auch bei den Olympischen Spielen, die Niederlande war das, glaube ich, jetzt gerade wieder eine der erfolgreichsten Nationen, ich glaube sogar die erfolgreichste Nation nach Olympiamedaillen. Also Deutschland ist nicht da oben, das ist jetzt schon länger so. Und wird immerhin, wenn man es jetzt positiv, also wie war das immer mit Glas voll oder halb leer, dann muss man auch sagen, okay, cool, dass sie dabei waren, dass wir jetzt eine Generation haben, die da, und ja, da kann aber nur was draus werden, wenn jetzt auch eine Folgegeschichte kommt, wenn da jemand angefixt ist, wenn da Geld reinfließt. Und na, immerhin haben wir jetzt ein SailGP-Team, waren da jetzt dabei, das gab es früher nicht, muss man sagen. Letzte America's Cup war 2007 und danach war Totentanz, da war Ende, weil auch Flaute und Deutschland war schlecht und die gleiche Diskussion, da musste man eher überlegen, warum waren wir da eigentlich so schlecht, weil das hat aber teaminterne Gründe damals gehabt, dann war das medial noch total daneben, weil eben ständige Startverschiebungen waren, obwohl ARD und ZDF dabei waren. Dieser Hype, den es da eigentlich gab mit dem America's Cup, den ich noch wirklich da auch hautnah erlebt habe und das war wirklich cool. Deutschland, es ist so ein bisschen, in Deutschland läuft das jetzt gerade das, was eher so bei Boris Herrmann abläuft. Das war auf der Ebene und ja, aber vielleicht ist es ein Startpunkt und ja, und jetzt ich habe gesagt, heute war ich ganz froh und das erste Rennen, das war wirklich cool, da haben sie gezeigt, was sie können, deshalb habe ich das auch so ein bisschen rausgestellt und man, da fehlt da nicht viel, wenn man soweit schon mal einen guten Start fahren kann, wenn man oben an der Tonne gut ist, dann heißt das, das ist eigentlich, die Skills sind eigentlich da, aber ja, es hilft nichts, nur am Simulator zu segeln, weil alle anderen auf dem Boot segeln, also das ist da, konnte ich vorher nicht einordnen, jetzt weiß man das, jetzt hat sich das im Grunde alles so bestätigt, wäre auch komisch gewesen, wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt vom Computerspiel einfach direkt aufs Wasser und dann fahre ich da sofort vorne weg. Also
Ja, ich meine, das ist wie, also unbestritten ist das, habe ich heute auch gedacht, das ist total krass, was die da machen. Also ich würde mir die Hose machen da, wenn ich da, also egal wo ich da sitze, so wie das Lenkrad in der Hand halte, was auch super aussieht, so Autoscooter-mäßig. Und ich meine, mit was für diese ganzen No-Stars, die du da siehst, und mit was für Geschwindigkeiten, allein wie die so eine Wende fahren, wie schnell das geht, was da für Fliehkräfte sind. Also ich meine, es ist jenseits der Vorstellkraft eines Seglers, der eine Pinne in der Hand hat. Also muss man so sagen. Und vielleicht ist es ja, wenn ich jetzt da so reingegangen bin, habe gesagt, ja, die Deutschen sind einfach schlecht. Vielleicht ist es einfach so, dass ich ein alter, motzender Boomer bin und die Deutschen gar nicht so schlecht sind. Nee, ist ja okay. Also ist ja
nein, das ist ja so. Das Ergebnis war nicht gut. Aber ich glaube auch nicht, dass die da oder haben sie ja vorher auch gesagt, es ist wahrscheinlich nicht gut, weil genau die
Voraussetzung. Na, wie gesagt, ich meinte, ich bezog das jetzt nicht. Ich bezog das nicht auf heute. Ich bezog es auch auf den Youth Cup. Ich bezog
ist ja das gleiche
auch,
Thema.
Ja, aber auch auf Olympia und ich weiß gar nicht. Naja, anyway, also vielleicht ist es einfach so, vielleicht braucht man einfach Geduld. Wie gesagt, es ist jetzt natürlich auch, wenn man jetzt so wie ich, alter Boomer, so Olympia und das zusammen in einen Topf wirft und sagt, die Deutschen sind einfach schlecht in den Ergebnissen, ist natürlich auch für die, ich sage es jetzt einfach nicht despektierlich, sondern sehr wertschätzend, Mädels, auch irgendwie gemein, dass sie die Letzten in der Reihe sind, die dann heute da ich meine, Kanada war auch nicht so richtig gut. Ich weiß gar nicht, was mit denen da war. Die sah man immer nur hinten.
Die haben auch ihr Schiff kaputt gemacht und sind dann genosedived. Also sind dann segelst du einfach nicht mehr da. Und wenn du gesehen hast, ich habe ein bisschen die Australier verfolgt. Das war ja nun ganz auf Messerschneide. Die hätten es fast geschafft, nur die Top 3. Ja. Aber wenn du dann teilweise so um die Lufttonne hast fahren, da geht's dann gar nicht um Taktik oder um Start, sondern es ist dann so ein Rumgeeier, auf diesen Foils zu bleiben. Also da merkte man auch, das ist halt nicht, also Segeltrim zu Foils, da ist auch so eine Automatik da ja drin. Ich meine, ich bin die Dinger natürlich auch nicht selbst gesegelt, aber das ist eine Art von Segeln, wo es eben ganz viel auf Einstellungen ankommt. Aber das ist genauso wie die, ich habe fast schon wieder Mädels gesagt, also wie die Frauen am 49er dann gesegelt sind, oder auch Männer, wenn da der Segeltrim nicht passt zum Steuern, zu einer Teamwork, dann fliegst du da nur irgendwie auf die Schnauze. Und das sieht total krank aus, oder insofern, oder ich vergleich's auch immer gerne mit einem Ligasegeln oder Matchrace, oder wenn du Leute siehst, die noch nie Matchrace gesegelt sind und sind Olympiasieger, und dann kommen die, versuchen ein Matchrace zu segeln, weil das, was sie nie gemacht haben, sind vielleicht Olympiasieger und 49er, als ob, das sieht aus, als ob die nicht segeln können. Jemand, der ein bisschen Matchrace dann segelt, der lässt sie gar nicht starten. Also das sind einfach andere Disziplinen, und Segeln ist einfach so, du musst dich da reinfummeln und du musst dich in so eine Klasse reinfummeln, und wenn du dann technisch auf einem Niveau bist, das überhaupt seglerische Leistungen entscheiden, dann kann man dann nachher auch sagen, okay, ja, das war jetzt vielleicht ein Fehler, das war jetzt vielleicht gar nicht so gut, das kann man, da auf dem Niveau sind wir ja eher beim America's Cup, wo sich ja wirklich dann auch Feinheiten jetzt die Unterschiede ausgemacht haben.
Ja, und wie gesagt, ich meine, wir reden von einer Art Segeln, die vermutlich die meisten von uns, die hier zuhören, überhaupt nicht machen. Und ich meine, wenn die uns beiden so eine Karre geben würden, wir würden, glaube ich, nee, also du wahrscheinlich noch eher als ich, aber ich würde nicht mal aus der Box rauskommen. Also ich wüsste ja nicht, was soll ich jetzt machen mit der Karre? Also geht's noch? Und dann muss man auch sagen,
wäre bei mir genauso, das ist doch bei jedem so. Also das ist einfach, das ist ja auch, wir versuchen in meinen Interviews das tatsächlich ein bisschen rauszukriegen. Was macht man denn da eigentlich? Und ich glaube, da sind sie tatsächlich diesen Simulator, der in Kiel steht, wenn man das ein bisschen macht, haben sie ja gesagt, sie haben das Knöpfchen drücken gelernt, also so eine richtige Schaltpalette, wo du dann auch die Foils bedienst und die Segel bedienst. Ich glaube, das kriegt man, muss man dann am trockenen Nebel lernen, und dann ist man das schon einigermaßen vorbereitet. Aber wir sind ja jetzt auch nicht dabei, hier hin und her zu segeln, sondern jetzt ging es ja schon wieder, das ging ja ganz klar darum, die besseren Teams, die haben dieses auf den Foils bleiben, das haben die hingekriegt, und dann ging es auch schon um Taktik. Und in dem Bereich waren die beiden deutschen Teams eben noch nicht, aber völlig, völlig normal. Ich weiß nicht, ob sie vorher das schon wirklich genauso gesehen haben. Sie haben es angedeutet, dass das möglicherweise so ist, weil die anderen aber auch teilweise wenig Segelerfahrung auf den Booten hatten. Aber naja, es ist ein ganz komisches Setup jetzt gewesen. Ich glaube, man kann da überhaupt nichts draus lesen. Man kann lesen, wer hat am meisten auf den Booten jetzt schon gesegelt und wer war eben vorne. Und ganz, und naja, und für den Zuschauer war das jetzt teilweise ganz viel Action. Und ich gucke gerade noch auf das Bild von Vicky Jurzow, die heute ja den wunderschönen Nose-Dive da reingeknallt haben. Ich weiß nicht, meine Kollegin Susanne in Barcelona, die hat noch ein Interview mit Maru Schiegel gemacht danach. Naja, wo einfach der komplette Helm abgerissen ist, samt Kommunikation und Skibrille, sage ich immer. Und Wahnsinn. Die mussten aufgeben, die durften deshalb DSQ, die durften dann nicht weiter segeln, weil der Helm nicht drauf war, sondern weil die Kommunikation halt nicht mehr möglich ist. Und wenn du in Lee sitzt auf dem Boot, dann musst du ja mit deinem Luftsteuermann reden können, sonst weißt du gar nicht, weil du ja nichts nach Luft siehst. Das ist ja einfach nur das Segel. Deshalb ist das zu gefährlich, oder es geht gar nicht, wenn man nicht miteinander kommunizieren kann. Also, und deshalb ist es dann aus dem Rennen genommen worden. Also, ja, doof, aber ist so, ne? Und das ist, glaube ich, dieser Nosedive ist bei 40 Knoten passiert, also vorm Start.
Ich würde nach so einem Nosedive, würde ich sagen, du, ich habe doch Termine, ich kann gar nicht mehr. Ich würde nach Hause gehen. Aber Nosedive wäre jetzt eine tolle Überleitung zum nächsten Thema. Wir hatten ja beim großen America's Cup auch einen sehr spektakulären Nosedive, oder wo ich erst dachte, wir haben Nosedive gemacht. Das war ja, geht aber nicht fließend, weil das Boot war ja kaputt, da kommen wir gleich zu. Und wenn Boote kaputt sind, bei wem meldet man sich? Bei Helge, genau.
Helge.
Jetzt kommt Helge.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Ja, moin Stefan, du hast ja mal wieder eine Frage, ob man Anti-Rutsch auch auf ein unansehnliches Anti-Rutsch-Deck auftragen kann. Klar, kann man, aber man sollte auf jeden Fall vorher das ganze Ding reinigen, gucken, ob da was los ist oder ob das auch überhaupt hält. Und wenn es hält, dann kann man das anschleifen und mit verschiedenen Materialien überstreichen. Als erstes würde ich immer nennen Epiphanes Anti-Rutschfarbe, einkomponentig, rau und ein bisschen matt. Dann haben wir Kiwi Grip, das ist eine mehr oder weniger eine Paste, die ist, die muss man ein bisschen dicker auftragen und dann macht man selber eine Struktur da rein mit so speziellen Rollen. Das funktioniert super. Das würde auch noch so ein bisschen Unebenheiten kaschieren, weil das andere ist halt eine Farbe, eine Beschichtung, die nicht so dick ist. Da würde man also Macken im Deck vorher wegspachteln oder irgendwas machen. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit mit Allgrip im Zweikomponentenbereich mit den Griptex Anti-Rutsch Partikeln, die dann dazugegeben werden, in fein, mittel oder grob, eine sehr gute Standfestigkeit zu erzeugen. Das ist auch eine sehr haltbare Geschichte, wo ich nicht sagen will, dass die anderen nicht okay sind, aber natürlich ist ein Einkomponentenanstrich nicht so haltbar wie ein Zweikomponenten Polyurethanlack. Von Epiphanes gibt es das auch, da kann man auch Anti-Rutsch-Zusatz bekommen, ein feines Pulver, und das wird dann in den Polyurethanlack eingebracht. Wenn man möchte, kann man den Farbton sich natürlich da aussuchen, und man kann auch den seidenglänzenden Lack dann bekommen, also auch in Polyurethan. Und das hat natürlich nochmal eine kleine bessere Wirkung, als wenn es eine glänzende Oberfläche wäre. Aber wie gesagt, ohne eine gute Vorbehandlung, ohne eine Prüfung, ob die Beschichtung, die da drauf ist, noch tragfähig ist, sollte man das nicht machen. Komplizierter wird es natürlich, wenn es eine Anti-Rutsch-Struktur schon gibt im GFK, im Gelcode. Okay, dann muss man gucken, wie schleift man das an oder schleift man es gleich ganz weg und macht eine neue Schicht drauf. Das ist also nicht eine neue Gelcode-Schicht, das bringt sich, sondern eine von den Farben, die ich gerade genannt habe, mit entsprechender Grundierung dann. Und wenn es ein Stahlschiff ist, genauso, Aluminium braucht jetzt nicht unbedingt eine großartige Sache, aber da wäre es natürlich trotzdem richtig, eine ordentliche Haftvermittlung zu bekommen mit einem Zweikomponenten-Polyurethan-Lack. Also da würde ich dann auch immer auf den Zweikomponentenbereich gehen. Was gibt's noch? So komische alte Kunststoffbeläge. Da würde ich auch ganz klar eher bevorzugen, das Ganze runterzurupfen, auch wenn es viel Arbeit ist, aber nur mal eben drüber jauchen, das ist doch keine richtige Lösung. Dann wird es nicht wirklich ansehnlich. Und wenn du es ansehnlich haben willst, wie gesagt, Vorbehandlung und eine Auswahl von verschiedenen Produkten gibt es bei uns. Alles klar, bis dann. Tschüss.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist zu Ende.
So, das wäre auch geklärt. Kommen wir mal zum großen. Was heißt großer? Ist auch doch, das sind ja die großen Boote.
Ja, ist schon also größer, ne?
Schiffe, ja. Zum Louis Vuitton Cup. Mhm. Da fand ich, abseits von allen anderen Sachen, die mich echt dann positiv gestimmt haben über dieses Format, ich fand, das war eine der spektakulärsten Sachen, die ich jetzt lange gesehen habe. Der No-Style von Luna Rossa und dann denkst du, was machen die denn da? Und dann siehst du von hinten diese Onboard-Kamera, die zeigt, dass an Deck irgendwie, an Backboard, ein Riesenloch klaffte. Ne? Ja. Da siehst du mal, was für Kräfte sind. Was aber noch viel spektakulärer war, fand ich, dass du dann denkst, gut, das war's für die. Und dann kommt ein Motorboot an, bringt irgendwie 20 vermutlich Italiener, die irgendwelche Lappen in der Hand haben und ein Töpfchen. Und 20 Minuten später fährt die Karre wieder und gewinnt das nächste Rennen. Also das habe ich gedacht so, also das ist jetzt neben diesem ganzen Future, dass dieses Format für mich ist. Also ich weiß, ein Freund von mir sagt immer, wenn du das siehst, ich erinnere mich immer an die Thunderbirds, die gab es früher. Mhm. Das war so eine Fernsehserie, die sahen dann genauso aus.
Stimmt.
Die Thunderbirds, stimmt. Thunderbirds must go. Und neben dieser ganzen Nummer mit diesen Radfahren, ich meine, es ist eigentlich völlig absurd, was da passiert, was man sich da anguckt, da noch so eine Meisterleistung hinzulegen, so ein Boot mal gerade zu reparieren, wo unser eins sagt, gut, die nächsten zwei Saisons steht das in der Halle. Also ich finde, ich bin echt immer mehr begeistert vom America's Cup, muss ich sagen.
Das war aber auch eine kuriose Szene, das stimmt ja. Zumindest naja, man dachte ja am Anfang, da ist jetzt das Boot auseinandergebrochen, ne? So
Eskopie. Ja, ich dachte, die Karre kannst du jetzt irgendwie Rusfontenius ansagen, die nächste Teilschaden, vergiss es.
Ja, genau, das hier irgendwie in der Mitte, irgendwie hieß es ja schon Structural Damage. Aber das war ja im Endeffekt ja nur eine Folge aus, man sagt jetzt tatsächlich, dass da irgendwie, die hatten ja teilweise Softwareprobleme, dass das Foil dann nicht irgendwie richtig angestellt war und dann passieren ja immer diese Nose-Dives. Kann man sich ja vorstellen, wie beim Flugzeug, wenn das ein bisschen, sag ich mal, die Landeklappen runtergehen, dann macht die Nase nach unten und dann kommt bei den Dingern ja schnell das Ruder hinten aus dem Wasser und dann hast du gar keine Traktion mehr und dann knallt das halt runter und das passiert halt immer beim Abfallen oben an der Luft, sondern wurde ja auch die Geschwindigkeitsrekorde. Übrigens.
Und es passiert nie bei 10 Knoten Fahrt. Genau.
Nee, genau. 55 Knoten. 102, das ist ja der neue Rekord, haben sie jetzt auch mit 102 km/h jetzt.
Wahnsinn.
Naja, und das ist ja dann nur so eine Folge gewesen, weil natürlich bei 102 km/h, wenn du dann mit der Nase ins Wasser stichst, dann ist das Wasser relativ hart und es hat dann die ganze Verkleidung abgerissen halt. Die haben ja diese Selbstwände Fox, die inzwischen bei dieser Generation der Boote haben, die sind ja dann irgendwie so aerodynamisch abgedeckt, dass schon dieser Rutscher nach immer von Luft nach Lee geht, aber trotzdem der Wind da nicht hängen bleiben soll. Und diese Verkleidung ist im Grunde da großflächig abgerissen und deshalb war das jetzt auch nicht so ein dramatisches Ding.
Es sah total dramatisch aus am Anfang.
Genau, diese Löcher da drin. Und das Witzige, ich fand ja dann auch cool, dann haben dann besonders die Italiener nachher viel drüber diskutiert, weil der Ober-Ober-Ober-Teamchef Max Sirena von Luna Rossa, der saß da die ganze Zeit auf dem Boot und hat dann mit Klebeband diese Dinger angeklebt. Hat man dann auch gedacht, was ist denn da jetzt los? Und okay, es wurde dann unterschiedlich auch interpretiert, so nach dem Motto, kann der das nicht sein Short-Team machen lassen? Vertraut er den nicht? Oder ist er jetzt so ein bodenständiger, cooler Typ, dass er sich nicht zu schade dafür ist? Naja, ich glaube es Letzteres, und der ist ja tatsächlich auch in seinem früheren Leben, hätte ich jetzt fast gesagt, in der Karriere, war der quasi Vorschiffsmann auf den ganzen, ich weiß nicht, 6, 7 America's Cup hat der, glaube ich, mitgemacht und ist eigentlich auch eher so ein Rigger gewesen und normalerweise wirst du ja eher Chef, wenn du da so ein, weiß ich nicht, wie Terry Hutchinson oder auch Ben Ainsley Afterguard bist und aber der hat sich aus der Position irgendwie quasi so unentbehrlich gemacht, dass er der Vertrauensmann von Patrizio Bertelli ist. Und und dann kriecht er aber auf dem Schiff dann auch rum und klebt dann, konnte man richtig sehen, so mit so, sah so aus wie so eine Art Segeltape, dann diese Teile wieder drauf. Und ja, du hast recht, das nächste Rennen gewinnen sie da. Also schon
ja, würde ich sagen, hat er gut geklebt. Also vielleicht ist es einfach die Liebe zu seinem Boot.
Genau.
Wie man das halt so als Eigner hat, ne? Nee, ich fand's total krass und es ist eigentlich, ist das ein, also für mich ein Sinnbild, überhaupt dieses ganze, jetzt ist das also Louis Vuitton Cup Finale zwischen den Engländern und Luna Rossa, das war ja also so relativ spannend, also ich fand's ziemlich spannend, jetzt nicht die Rennen an sich, da kommen wir gleich noch zu. Aber es hat einen jetzt doch irgendwie gepackt, finde ich. Und da haben wir ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen, dass eigentlich diese am Anfang, als diese Ausscheidungsrennen da waren, da wurde ja dann kritisiert, ist das noch Segeln und ist alles langweilig und bla. Und da habe ich noch damals schon gedacht, na, warte erstmal ab bis zum Schluss. Also es kann ja alles noch werden. Und ich finde, es ist geworden. Also ich finde es... Ich find's rundum wirklich gut. Ich guck's mir wahnsinnig gerne an. Ich find's spannend. Ich bin jetzt sehr gespannt, was passiert, wer diese hässliche Kanne kriegt. und ich fand die Rennen auch eigentlich total spannend. Es war ja auch dann sehr lange offen, muss man sagen, ne?
Ja, man muss es wirklich sehen. Und genau dieser Tag, von dem du sprichst, der war ja schon ziemlich dramatisch, gerade für die Italiener. Und das hat sich ja dann fortgesetzt. Ich glaube, das war ja dann den Sieg, den sie hatten, das war dann, glaube ich, zum 4-4. Also immer, wenn sie dann hinten lagen nach dem ersten Rennen, also haben sie ja immer wieder nochmal so das zweimal hintereinander, jedenfalls den Spieß nochmal umdrehen können. Und das hat natürlich diese Spannung da reingebracht. Das waren wirklich zwei absolut gleichwertige Teams. Und im Nachhinein wird natürlich jetzt auch überlegt, ja, wieso haben die Italiener das trotzdem verloren? Klar, sie haben 2 Punkte durch Schäden verloren, Software. Einmal auch im Vorfeld erinnern wir uns ja noch, haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, wo die dann die Halse fahren und dann die Traveler-Schiene aus dem Deck reißt. Also das andere völlig banal, wo sie bei der auf Wind warten, also dass der Wind quasi runtergeht unter die 21 Knoten. Und naja, dann flattern die Segel und brechen die Latten. Und in dem Moment, wo sie eigentlich das Segel wechseln wollen, da ist kurz mal so genau ausreichend Wind unter dieser Grenze, unter dem Limit, dass eben gestartet werden kann. Dann haben sie gerade kein Großsegel oben. Das ist natürlich nervig. Aber muss man sagen, das ist schon auch, man sagt immer, wenn man das dann so gesamt betrachtet, so ein Projekt auch, die Engländer haben es nicht gehabt, ne? Also diese Schwächen, die hatten im Vorfeld schon mal Probleme, auch irgendwie bei ihren Testbooten, den hatten auch Nose Dive, die haben ja vor Mallorca ihre Basis gehabt und haben da trainiert und dann sind die Dinge aus, ist das eine Testboot irgendwie auseinandergefallen, auch mal nach so einem Entschuldigung, noch so ein ja, nach so einem Crash-Dive und so, und was auch alles Zeit ja immer kostet in so einem Vorfeld, oder wenn du an Linky denkst, die haben ja da ihre Masten immer gebrochen oder zweimal. Alter, sowas wirft einen zurück, aber jetzt, die haben ihre Hausaufgaben gemacht und bei Luna Rossa verlieren jetzt 2 Punkte dadurch, im Vorfeld schon mal 1 Punkt in der Vorrunde. All das ist schon nicht gut und das war einer der Punkte, wieso sie auch verloren haben. Aber am Endeffekt hat sich das nachher reduziert wirklich auf seglerische Fähigkeiten und zwar auf die Vorstarts. Und da muss man sagen, ist ja immer der Steuerbord-Steuermann, der macht halt, da auf man auf Backbord-Bug startet mit Vorfahrt. Meistens jedenfalls hat der Steuerbord-Steuermann das, weil er in Luv sitzt, dann im Griff. Da sitzt nun Ben Ainslie und auf dem anderen Boot saß Jimmy Spithill. Und das ist dann schon so eine Art Duellgeschichte. Die anderen müssen natürlich mitspielen. Du siehst als Steuermann doof aus, wenn du da irgendwelche Moves machst und die voll stehen nicht richtig, dann platscht er nämlich rum. Und außerdem gehören da auch noch zu diese ganzen Coaches, die sich vorher da so einen Gameplan entwickeln, was können wir denn mit den anderen machen oder nicht. Und da hat man einfach gesehen, die Briten haben die Italiener sich ausgeguckt. Die haben am Anfang Vorstarts verloren und zum Schluss haben sie gewonnen mit bestimmten Moves, wo sie sich vorgelegt haben, teilweise mal einfach oder ziemlich krass vor dem Bug, so um Zentimeter vorweg einen scharfen Turn gemacht haben, wo man dann ja quasi Abdeckungspakete, Verwirbelungspakete den Gegner ins Segel wirft. Also ein Start von den Italienern. Dann sagt man, wieso sind die da von Falls gefallen? Ja, das war genau aus dem Grund, weil kurz vorher.
Das wurde auch mal irgendwann abtauchen. Visualisiert, ne, mit so Partikel-Animationen. Ja.
Genau,
das teilweise. Haben die immer mal gezeigt, ja. Das war echt cool zu sehen, wo du sagst, okay, jetzt kriegen die voll diesen Wirbel da ab. Du hast ja eben verglichen mit Flugzeugen, mit den Landeklemmen, das ist ja eigentlich das Gleiche mit diesen Wirbelschleppen.
Richtig.
Und nicht so nah dicht hintereinander fliegen soll, sondern sonst plumpst du runter.
Genau.
Vermutlich das Gleiche, der gleiche Effekt.
Es ist genau das Gleiche. Aber was jetzt, das ist vielleicht auch alles neu. Na okay, Wirbel hast du bei den hohen Geschwindigkeiten ein bisschen anders. Abdeckung gibt's immer beim Segeln. Aber diese Vorstartgeschichte, ich habe mir letztens mit meinem Kumpel Willi drüber gesprochen. Mensch, dachte, das ist ja wirklich genau wie früher beim Match. Wir haben es ja nun auch alle, weiß ich nicht, 12 Jahre gemacht oder so. Und diese Moves, klar, hast du nicht diese 4 Minuten, haben wir auch schon drüber gesprochen, wo du mehrere Kreise umeinander fährst und sind ja nur noch 2 Minuten. Aber diese letzte Phase zur Startlinie, wo dann einer legt sich entweder davor oder er kommt von hinten und versucht halt diesen sogenannten Hook da zu schaffen. Das sind genau die Zentimeterentscheidungen, die im Endeffekt jetzt nachher dann auch den Ausschlag gegeben haben. Und da waren die Briten einfach besser. Und das hat das Rennen entschieden. Ich glaube, wenn die Italiener vorne gelegen hätten, wenn die zum Schluss ein paar Starts gewonnen hätten, dann hätten die Briten es auch nicht geschafft, da vorbeizukommen. Weil das ist dann teilweise vielleicht dann doch ein bisschen langweilig, wenn man das jetzt so aus der sportlichen Sicht, vielleicht kann man es teilweise mit Formel 1 vergleichen. Wenn dann auch, weiß ich nicht, in Monaco fährst, dann kann auch keiner überholen und
und wird immer als das Beste aller Rennen genannt.
Ja,
ich habe so gedacht, es wird immer so getan, so auch im Vorfeld, ja, das ist doch kein Segeln mehr. Alles, was du jetzt gesagt hast, ist genau das Segeln. Also nicht, dass ich jetzt wahnsinnig viel Matchrace-Erfahrung habe, im Gegenteil, aber auch, weißt du, dass eine Latte bricht oder sowas, dann dass so Schäden passieren. es ist halt einmal Segeln. Das, weißt du, die, so, genau. Die Clubregatta wird auch oft entschieden, Basics. Weil dem einen entweder die Pinne abbricht oder irgendwas anderes, eine Schot reißt oder sowas. Ja, so entscheidet sich das. Und das ist da nicht viel anders, muss man auch sagen. Und es ist ja auch nicht so, dass bei den früheren America's Cups ständig irgendwie im Minutentakt die Führung gewechselt hat und die sich ständig überholt haben. Das war ja auch, der Drops ist ja auch öfter mal schnell gelutscht gewesen. Ne?
Ja, klar. Ja, da waren im Grunde ähnliche Abstände, aber dann war das halt, sind die halt gefahren da irgendwie eine Stunde und war halt sehr langsam im Vergleich. Und da siehst du, ist dann auch eher so für filigran Technik. Ah, kommen sie da noch mal einen Zentimeter vor. Okay, ich konnte mich da vielleicht für begeistern, aber glaube ich, da kann sich ein normaler Mensch dann auch nicht mehr für begeistern. Siehst dann auch nur, okay, jetzt hat vielleicht Alinghi gegen Neuseeland gewonnen oder andersrum. Das ist dann noch mal die Brisanz. Aber das, ich meine, selbst die Rennen, die, wo es dann keine Überholmanöver gab, dann war der Unterschied im Ziel 12 Sekunden oder 5 Sekunden oder ich glaube, eins war auch mit 4. Also, wo
ja,
dann
das gibt ja immer noch so eine Spannung dabei, finde ich. Weil auch wenn einer vorne wegfährt, du weißt nie, ob das nächste Manöver nicht im Wasser landet. Ne? Also, die müssen ja auf den Volz bleiben. Das ist ja auch ein paar Mal passiert, dass du auf einmal denkst, hey, wieso, du siehst irgendwie schön diese Knoten und diese Meterzähler auf einmal. Dreht sich das total schnell und denkst so, wieso zählt das jetzt so runter? Ach so, der fährt nur 2 Knoten. Ah, der ist vom Voll gefallen. Also das finde ich schon,
das ist genau der Punkt. Man ist nur ein bisschen natürlich schwierig, wie, man kann es, ist nach wie vor ja noch ein Geheimnis, wie steuern die das alles. Ich habe jetzt mehrfach in Interviews versucht, nochmal rauszukitzeln. Wie funktioniert gerade bei den Grindern, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich, dass deren System, also das ist dann nicht mehr mit dem vergleichbar, was unser eins so kennt. Und es geht ja auch, es ist kein Gerücht, es ist eigentlich Fakt, dass zum Beispiel die Engländer und die Italiener sicherlich auch, dass da eben diese Grinder, von denen wir auch schon gesprochen haben, die Radfahrer, die haben eben noch zumindest 2, die sind ja oft dann auch gute Segler dabei, wo man denkt, hey, warum nehmen die nicht irgendwelche Kraftpakete nur? Also die haben dann Segler dabei, weil die eben auch noch solche in Manövern eben Aufgaben übernehmen, wo sie den Knopf drücken, frag mich nicht was und wie, das ist ein großes Geheimnis. Aber die Amerikaner zum Beispiel, die ja diese, haben wir auch schon drüber gesprochen, diese Liegeräder drin hatten, die waren zwar schnell, aber die guckten natürlich nach hinten, die mit den Beinen nach hinten im Liegen, die konnten solche Manöver eben nicht machen. Die haben ihre Radfahrer nicht in diese Bedientechnik eingebaut, jedenfalls nicht so wie die anderen beiden Teams. Also das kann man schon sagen, das ist wahrscheinlich gescheitert. Die hätten wahrscheinlich gehofft, im Geradeaus-Speed durch den geringeren Windwiderstand, durch das flachere Cockpit hinten, durch die Liegetypen dann einfach so viel schneller zu werden, dass sie das kompensieren. Das hat sich jetzt irgendwie nicht so richtig, und die haben zumindest nicht gewonnen, waren ja auch schnell. Aber das eben
ja,
auch
aber
die
man muss auch sagen, ich finde, Liegeräder sind auch was für Biolehrer. Also nichts gegen Biolehrer, aber das hat noch nie funktioniert, dieses System.
Ja, muss man im Nachhinein sagen.
Bitte?
Ja. Mit dem Fähnchen hinten dran, oder?
Ja, alle Biolehrer, ich habe nichts gegen Biolehrer, aber das muss ich nicht machen. Das ging mit der Post.
Oh, scheiße, aber schön in die Schublade greifen.
Ja, da muss ich ja mal reingreifen. Das muss ich nicht auf eine Rolle erfüllen auch. Ich würde sagen, wir hören uns kurz einen Clip an und dann kommen wir wieder mit einem kurzen Ausblick auf die Vendée, ne?
Ja, wir können auch nochmal auf den Cup uns, ich bin mal interessiert, was du tippst. Wir können auch mal Tipps,
ach so.
Geht er jetzt am Samstag los, ne?
Dann überlege ich, während der Werbung.
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen.
Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekuma, www.sekuma.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also danke an Sekuma, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende. So, ich habe überlegt lange.
Ja.
Ich sage, dass die... Wie viele Rennen müssen die? Was ist das Beste auf was?
Ist wieder gleiche 7 wins first. Also wird zuerst 7 gewinnt.
Ich sage 7-4 für die Briten.
Ach krass.
Ja.
Ja, weil sowas wäre auch mein Tipp. Wobei ich mir wirklich überhaupt nicht sicher.
Ja, das ist immer super. Die gleiche Idee hatte ich auch. Das kenne ich seit lieb.
Ja, muss ich jetzt Neuseeland sagen? Nur weil du das mir weggenommen hast.
Ja, ja. Du siehst ja, diese Expertise hängst du dich manchmal an. Nee, ich weiß nicht warum, so vom Gefühl, weil ich fand die ziemlich warte mal, es ist nach 20 Uhr dran, ziemlich abgewichst, so jetzt in den Rennen. Also irgendwie haben die das gut im Griff gehabt, auch wenn dann Luna Rossa noch ein paar Mal kam, weil das ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft.
Und definitiv.
Oh, das ist mein Kind, was gerade durchs Babyfon ruft, aber die Mutter ist wieder da. Nee, ich glaube, ich habe das so im Gefühl eines Fahrtenseglers, weißt du?
Ja, finde ich spannend, weil ich würde tatsächlich auch so gefühlt auf die Briten gucken. Ich weiß aber auch nicht, weil ich die jetzt, das da ja auch kommt, weil ich die ganze Zeit erlebt habe, da auch jetzt vor Ort und man es so ein bisschen gesehen hat, diese Entwicklung, weil man weiß, ich habe ja von den Neuseeländern noch gar nichts gesehen. Die waren in der Vorrunde mal und
einmal dieses Boot auf den Kran geschmissen.
Ja, genau.
Ja, und das ist so was ich auch mitgedacht habe, warum traue ich das den Briten zu? Weil die natürlich jetzt so, ich weiß nicht, ich würde jetzt aus der totalen Laien-Spacken-Sicht würde ich sagen, die haben natürlich jetzt gerade Praxis.
Ja, ja, das weißt ist du? Auch gar nicht Spackensicht, sondern das ist genau das Hauptargument.
Ach, das geht runter wie Öl.
Das ist genau das Hauptargument, weil das ist ja genau das, was die Neuseeländer nicht haben. Und das hat selbst ein Spithill danach gesagt. Er hat ja gesagt, wie schätzt er das denn jetzt ein? Er sagt, er kennt genau die Situation, in der sich die Neuseeländer jetzt befinden, weil er ja in Bermuda quasi Cup-Verteidiger war als von Oracle. Mhm. Und während die Herausforderer in Bermuda da auf den AC50 Foiler Katamaran da sich natürlich in den Duellen immer besser gemacht haben und saßen die an der Seite, durften ja nicht mitzählen und haben sich das Recht jedenfalls nicht vorher ausbedungen und haben ja dann relativ klar gegen die Neuseeländer verloren und er sagte, er kennt das Gefühl, hat natürlich jeder Verteidiger und bisher haben die Neuseeländer ja auch dafür oft genug gewonnen, weil sie ja auch, obwohl sie oft in dieser Lage waren, aber echt der Unterschied jetzt bei dem Cup ist halt, dass es doch echt eng ist und die Kiwis haben sich ja auch vorher schon in der Vorrunde gezeigt. Ich hatte das Gefühl, da ist keiner so richtig ernsthaft gegen die gesegelt. Da sind ja teilweise, am Anfang hat man schon gedacht, dass die Herausforderer boykottieren jetzt die Rennen aktiv gegen die Neuseeländer, die sich ja quasi da mehr so oder weniger so durch das Protokoll so reingezwungen haben in ihre Serie. Das durfte man ja vorher gar nicht, dass sie überhaupt da irgendwie sich vergleichen.
Ja, da habe ich mich gefragt, warum sie eigentlich mitsegeln. Das war für mich total überraschend, als ich
das haben die sich ausbedungen, das hat vorher schon mal irgendwann geklappt, da müssen dann alle zustimmen, ich weiß nicht, was man da für ein Druckmittel dann hat. Das ist ja alles diese lange Arie vorher, bevor es dann diese Cup-Regeln überhaupt zusammengezimmert werden mit dem Challenger of Record, mit Ineos jetzt, haben die halt irgendwie zugestimmt. Aber hat ja für nichts gezählt, das war ja nur Showrennen und da hat auch keiner richtig... Wie gesagt, die ersten Rennen sind dann ausgefallen, die Franzosen hatten was kaputt und der wurde schon gedacht, das ist ein Boykott gegen die Neuseeländer. Und ein paar Rennen zum Schluss gab es dann, die durchaus ernsthaft gesegelt wurden, so sah es jedenfalls aus, aber ich glaube nicht, dass da irgendwer was richtig gezeigt hat. Also das, was die Neuseeländer da gesegelt haben, das ist natürlich nicht unter Druck und mit in der Vorstartphase, ja, Vollpower und jeden Move gezeigt. Also man muss sich das ja auch wirklich vorstellen. Das sind neue Boote. Auch im Vergleich zum letzten Cup verhalten sie sich ja ganz anders. Das heißt, auch in diese Vorstart-Moves, von denen wir eben sprachen, das ist wirklich wie Schachspiel. Der eine macht einen Zug und der andere macht einen Gegenzug. Und dann denkst du schon 3 Züge voraus, wenn das und das passiert, dann was macht der andere? Aber diese Züge, die kennen die alle noch nicht, weil diese Boote ja neu sind. Und klar haben die Neuseeländer sich jetzt angeguckt, was da passiert ist, was die Briten auch gemacht haben. Aber genauso haben natürlich auch die Briten sich Kontermoves ausgedacht. Und du, was du nicht simulieren kannst, ist natürlich dieser Druck. Und es ist nicht, dass sich alle Züge vorher genauso ausgedacht werden und dann ist das so, sondern ist der Wind eben ein bisschen anders. Du hast schon nochmal diesen seglerischen Aspekt dabei, wo es einfach dann auch so, wie reagiere ich in Drucksituationen oder Sportaspekt, nennen es vielleicht auch so, ne? Und wie in einer Millisekunde mache ich da vielleicht gerade diese falsche Entscheidung oder die andere, die dann zum Erfolg führt, da geht es dann teilweise um Zentimeter und ja, aber man weiß eben nicht, sind die Kiwis wieder das bisschen schneller? Haben sie wieder irgendwas erfunden, was sie zum Schluss letztens immer wieder irgendwie erfunden haben? Letztens hatten sie ja gegenüber Luna Rossa, da hatten die noch so in Auckland, sag ich mal, man nennt das jetzt so V-förmige Foils, die so ein bisschen nach unten gekippt waren. Jetzt haben die ja alle ganz krasse rechten Winkel T-Foils. Das hatten die Neuseeländer schon beim letzten Cup und waren auch deshalb deutlich schneller bei gewissen Bedingungen. Haben die sich jetzt doch wieder irgendwie sowas da zurechtgelegt, was sie schneller macht? Wenn das so ist, und das weiß keiner, dann werden die Kiwis auch wieder gewinnen. Also das,
ja, meinst du, das könnte sein, dass die da mit einer völlig anderen Karre auflaufen? Davon?
Na, völlig anders nicht, aber wir sehen das ja jetzt auch, das geht ja gar nicht so richtig um dramatische Veränderungen, sondern da hast du vielleicht ein bisschen andere Software. Hier Spittil, der wurde immer ganz kiwig, weil man hörte Bruni dann im Bordfunk, was ist, ja, die Automatik klappt nicht, irgendwas klappt da nicht, und dann Automatik ist aber verboten. Also dann haben wir ihn gefragt im Interview, sag mal, was ist wie Automatik? Nee, sie haben keine Automatik, und schmunzelte. Also du weißt gar nicht, was die da wirklich eigentlich haben. Und das ist alles geheim, und das sind irgendwelche, wie gesagt, ob die Grinder noch Knöpfchen drücken und was auch immer, da gibt's dann eher. Also viele sagen ja auch, dass die Entwicklung der Briten daherkommt, dass die Software-Updates nochmal aufgeladen haben. In welchem Bereich auch immer. Sei es es geht um die Hydraulik, es geht um den Energieverbrauch, der Grinder. Also das ist so ein weites Feld, was man auch so seltenst, man so wenig, oder auch ich jetzt, das ist ja eng verfolgt, da so wenig Einblicke gehabt, was da eigentlich passiert in diesem Boot. Und da gibt's, glaube ich, ganz viele Spielfelder, die gar nicht so plakativ sind wie früher. Also nicht, die Australier haben Flügelkiel und Dennis Conner hat keinen und der Flügelkiel gewinnt. Dann konntest du es relativ gut sichtbar machen, was der Unterschied war. Ja, also
Software, weißt du, ich meine, 70 Jahre in die Rollenkreuzer, das ist Software sehr weit von entfernt.
Ja, sehr weit, genau. Das Feld.
Du,
ja, also spannend.
Du fliegst wieder runter jetzt?
Genau, ich fliege am Donnerstag ganz spät, kommt da irgendwo Mitternacht an, und dann geht's ja am, ich glaube, Freitag ist nochmal hier Women's America's Cup, auch die Finals, und Samstag geht dann wird's dann ernst, ja.
Und dann bleibst du bis zum 7:4, und wie ich erfahren habe, fährst du dann das Contenderchen vom Kummersee holen und dann fährst du direkt zu Vendée Globe.
Ja, aber ich habe noch nicht ganz entschieden, ob ich doch erst direkt zur Vendée Globe und dann das Contenderchen abhole. Aber das ist ein Unterschied von 2 Stunden, muss ich nochmal überlegen.
Ich möchte nicht gerne beim Start mit dem Contender, du kannst das als Kameraboot nehmen. Die talentierte Nachwuchsseglerin ist ja auch vor Ort, Miku. Ja, genau. Die hält die Kamera und du segelst mit dem Contender immer um Boris-Kreise.
Ja, müssen wir gucken. Ja, wir haben gerade schon ein Airbnb, hat er gestern Abend gebucht, im Les Sables, irgendwie, weiß ich, eine Viertelstunde vorher, wurde doch nochmal was frei, haben wir ein ganz gutes Ding erwischt, und Ja, das ist auf jeden Fall mega spannend. Ja.
Man läuft schon heiß jetzt, ne, auf die Vendée.
Ja, ich finde, jetzt kommen manchmal jetzt schon so Meldungen durch und ich bin immer noch, eigentlich müsste man da jetzt was machen und dann ist aber trotzdem jetzt immer noch mal America's Cup und also schon, das dreht so in der Birne so ein bisschen heiß, weil, aber klar, das ist jetzt das Next Big Thing und da ist dann eben auch nicht so wie du es eben noch skizziert hast, da spielt Deutschland eine Rolle in Person von Boris, ist auch total aufregend, sonst, ja, dass man jemanden wirklich so mit hautnah verfolgen oder für jemanden die Daumen drückt, das macht schon mehr Spaß, ne? Also sonst kenne ich das eigentlich, wie gesagt, jetzt beim America's Cup ja auch, klar sind da Leute, aber ich fand das immer lustig, wenn sitzen ja dann immer mit vielen Menschen dann im Pressezentrum und gucken uns die Rennen an und dann, wenn dann Luna Rossa gewinnt, dann wird dann immer gejubelt, weil da viele Italiener natürlich da sind und als die Engländer dann gewannen, na, da wurde es dann sehr leise, die Engländer, die trauen sich dann nicht ganz so emotional zu jubeln, vielleicht sind sie auch höflich, weil da die Italiener noch im Saal sind da und so als Deutscher, ich habe immer meinen Schweizer Kollegen Walter irgendwie neben mir von der Neuen Züricher Zeitung, der mit dem wir uns nicht wieder einen Austausch, ob die dann, naja, Schweiz ist sowieso neutral, ne? Und Deutschland ist in dem Sinne dann auch neutral und kann man gar nicht so emotional auf den Tisch hauen und so.
Aber nee, aber es ist schon, ich merke so, dass so der America's Cup ist so ein bisschen Warm-up, dass man so sich wieder daran gewöhnt, dass man Segeln guckt auf YouTube. Ich freue mich halt echt derbe und ich freue mich übrigens auch, wir werden ja einen sehr häufigen Podcast machen, wo die Spezial, ne, sagt ja der
Franzose. Spezial.
Spezial. Machen wir den auf Deutsch oder Französisch?
Gucken wir mal. Können wir so ein paar französische Sachen mal einfließen lassen, genau, oder?
Merde. Ich sage immer nur Merde im Hintergrund.
Merde.
Südalo und Merde. Aber wir haben ja einen Partner, der uns das ermöglicht, ne? Wo haben wir den schon genannt? Nee, wir haben geteased.
Ich glaube schon. Ne? Haben wir nur
geteased. Wir nennen ihn namentlich beim nächsten Mal. Es geht natürlich um Boote und zwar um Boote zu kaufen und zu verkaufen. Jetzt klingelt vielleicht bei manchem schon der Groschen. Haben wir schon mal so leicht ganz angeteased. Also ich freue mich echt irre. Also ich weiß auch, dass es hier, Anja sitzt dann auch immer den ganzen Tag und schickt mir irgendwie WhatsApp und mit irgendwelchen Videos und Nachrichten oder so. Das ist ja auch eine Zeit von 80 Tagen so ungefähr, wo man immer mitbannt, egal wie, ich finde auch egal, wer da gerade vorne oder hinten liegt. Also
kennt sie inzwischen alle, ne?
Ja, man kennt sie, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, auch durch diese beiden Vorregatten da über den Atlantik und so und jetzt diese, weißt du, so, man hat schon so einen, klar, man beschäftigt sich natürlich auch beruflich mit viel, aber ich glaube auch so, fast jeder, der sich für diese Klasse interessiert, und ich glaube, es gibt kaum einen Fahrtenwähler, der sich das nicht irgendwie anguckt. Es ist ja auch, muss man sagen, das ist natürlich auch, klar, es ist näher dran, es ist ein bisschen spektakulärer, weil die fahren da nicht im Parcours, sondern die fahren um die Welt mal gerade, da durch Südpolarmeer und so, dann sind sie nur noch einhand unterwegs und keiner fährt hinter den Rad. Es ist ja schon näher dran, obwohl es auch ganz weit weg ist von dem, was wir alle machen, aber man versteht wie es noch mal ein bisschen was. Also man sieht ja auch, wenn sie eine Halse fahren oder so, dass es eine Halse war.
Ja,
so. Stimmt. Und natürlich band einen das, klar, mit Boris, dass der da eher als Sympathieträger für Deutsche und offenbar, wie man da in die Kuh glaubt, es gibt ja den Crêpe Boris Herrmann, nicht nur deutscher Sympathieträger ist, sondern generell. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Also das wird toll. Wenn cool. Da der Startschuss läuft, hat man den America's Cup schon längst vergessen. Aber über die Vendée spricht man immer noch in 3 Jahren. Ne? Über das Fischerboot spricht man heute noch.
Vermutlich, ja. Ja, wobei, das ist auch je nach Kreisen, aber aktuell, also gerade diese Vendée Globe mit 40 Teilnehmern, noch nie so viele und auch noch nie so viele gute. Also sonst hast du ja immer so diese Abenteurer, die gibt's jetzt auch wieder, die gibt's die Nicht-Foiler und die nicht, aber so wirklich welche, die so gerade ihre Kohle zusammengekriegt haben, um da irgendwie überhaupt rumzukommen, sind ja auch coole Geschichten, aber es ist natürlich komplett andere Geschichten. Aber wenn jetzt aber, ja, wer sagte jetzt sogar noch, was habe ich von dem Schweizer Rura gehört, der meinte, dass sogar 20 gewinnen können, was ich jetzt mal bezweifeln würde. Aber das ist ja tatsächlich so breit ist es gesteckt. Und wir wissen es alle beim letzten Mal, wo dann Herr Le Cam mit seiner alten Möhre da einfach mitten durchgefahren ist und auf der anderen Seite vom Hoch rum und plötzlich ganz vorne gelandet ist. Also das ist ja alles immer noch mal möglich bei diesen.
Ist denn eigentlich die Route vorgegeben?
Ja, einmal um die Welt.
Worum ist egal? Weil ich habe schon mal gedacht, vielleicht kommt ja Boris 30 Tage vor alle anderen ins Ziel, weil er letztes Mal schon mal hat an der Grüne gefahren ist, schon mal so ein bisschen geguckt hat, wo die Nordwestpassage eigentlich
ist. Also, da oben.
Ja, genau. Der fährt dann oben.
Nee, das ist, glaube ich, nicht erlaubt. Oder? Du darfst um die Hochs und Tiefs rumfahren, auf welcher Seite du möchtest, aber du musst schon da unten Kapstadt dran vorbei. Kap Horn ist wahrscheinlich auch. Also
Panama-Kanal geht auch nicht, ne? Nee, wahrscheinlich.
Nee, auch ganz schwierig.
Ach, schade. Das wäre meine Taktik gewesen. Einfach mal.
Ja, ich muss nur gerade so, weil, weißt du, diese ganze Hurricane-Nummer und sowas. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja immer mehr und jetzt gerade wieder Florida und so, da denke ich. Aber da muss man tatsächlich aber auch sehen, Gott sei Dank, sind die inzwischen so schnell und haben auch ihre Wettertools, dass sie solchen Sachen ja normalerweise ausweichen müssten, können müssten und dass da auch nichts Dramatisches passiert. Aber da willst du nicht, was habe ich jetzt gehört, 250 Stundenkilometer?
Ja, dann kommt ja noch einer irgendwie, der hat sich ein bisschen verirrt, der kommt zum Glück, jetzt habe ich heute gelesen bei Sebastian Bacher auf der Seite, der ist ja auch gut dabei. Müssen wir mal gucken, bei dem mal in so einen Podcast reinkriegen, ich frage den mal, irgendwie, wie solche Themen sprechen.
Sehr geil, ja.
Nein, weil ich finde, nicht so über Wetterrouting oder so, das ist, aber was ich immer krass finde, ist so in den Medien, die ja als sozial betitelt werden, dann immer dieses, ja, gibt's schon immer. Also wo ich finde so, Leute, also ihr merkt doch die Einschläge langsam, dass sie echt schneller und heftiger kommen und wirklich in der Häufigkeit. Also wir haben gerade die Überflutung hinter uns, dann kommt der nächste Sturm und und ja, heute habe ich schon wieder gelesen, ja, ist halt Herbst, kommen Stürme. Ja, es ist halt schon, also hier wird ja auch was ankommen, also nicht so viel wie zwischenzeitlich befürchtet.
Ja, stimmt.
Ein bisschen, aber zu einer Zeit auch noch, wo die Bäume komplett belaubt sind, also so richtig spaßig ist das auch nicht.
Ja.
Und ich finde, man merkt das wirklich so extrem jetzt und ich finde, das muss jetzt auch jeder mal, egal welcher Couleur, aber irgendwie mal einsehen, dass das egal welchen Grund es hat, aber das ist nicht normal ist, was hier passiert gerade.
Ja, definitiv.
Das ist schon wirklich heftig.
Ja.
Naja, aber gut, so ist es halt. Da müssen wir alle durch und reffen.
Ja, sowieso.
Wir sind unter einer Stunde.
Gibt's doch gar nicht.
Ja, ich wollte nur einen kleinen Nachklapper. Ich hatte ja dieses Thema aufgegriffen mit den Gutachtern.
Wolltest du doch noch. Wollten wir da nicht noch drüber reden?
Ja, habe ich ja drüber so geschrieben eigentlich. Gibt's ja eigentlich nicht. Es gibt aber was Neues.
Cool, sehr aufregend.
Ja, das ist auch, also mein Gott, da waren viele Kommentare, also da habe ich auch viel geantwortet. Ging ja um solche Angebote, wo du in 3 Tagen zum Bootsgutachter was ich sehr lustig fand und mich da auch irgendwie hintergeklemmt habe und mit Versicherern gesprochen, dann mit Juristen und sowas. Darf man ja alles. Lustige war, dass ich die Firma, die ich immer wieder bei mir auftauchen sehe, gerade so auf Facebook, weil die wohl einen ziemlich hohen Werbedruck haben. Ich nenne sie jetzt nicht, aber die hatten einen Schreibfehler im Logo, Zentrum, also statt Zentrum. Ich habe sie auch so genannt. Und irgendwann, es kamen echt viele Kommentare auf Segelport rein und irgendwann kommentierte nach ein paar Tagen jemand, er hätte an dem Kurs teilgenommen und hat sich auch ziemlich echauffiert darüber, meinen Artikel, dass der substanzlos wäre, was ja okay ist, kann ja jeder denken. Na, ich hatte mal gucken, weil ich hatte immer geguckt, ob das Zentrum das schon gelesen hat. Aber nachdem er kommentiert hatte, hatte das Zentrum das offenbar gelesen und es war dann das Zentrum. Das fand ich sehr lustig. Also es ist angekommen. Nee, ich finde, das geht ja auch gar nicht
um eine gute Tat.
Es geht gar nicht um dieses Unternehmen. Ja, gute Tat, genau, habt ihr gemerkt. Es geht gar nicht um dieses Unternehmen, es geht generell, dass es das einfach dieser Begriff mal geschützt werden müsste, finde ich. Das macht irgendwie total Sinn, dass ich nicht.
Der Begriff Zentrum.
Zentrum, nee, Sachverständiger.
Also. Sachverständiger, ja klar. Es ist übrigens wie beim Journalisten, ne? Jeder darf sich Journalist nennen.
Ja, da kenne ich auch ein paar, die.
Gibt's auch ein paar.
Ja, ja, so die, ja, die so ja, eigentlich über.
Die 3 Tage zum Journalisten, ja.
Ja, ja, so. Und ja, ja, okay. Gott, ich kenne auch andere, die sich Sachverständige schimpfen.
Ja.
Aber so ist das nun mal.
Ja.
Carsten, das nächste Mal hören wir uns dann, warte mal, in 2 Wochen und dann bist du wahrscheinlich schon mit deinem Contender und in Trinity-sur-Mer oder Lorient oder wo fährst du dann rum in
Offenbach? Nee, tatsächlich, wir haben jetzt überlegt, ob wir noch ein bisschen länger in Barcelona bleiben.
Ich werd, ach, guck mal, der Fall
her. Ja, meine Frau hat Ferien und vielleicht zeige ich dir ein bisschen was. Man muss mal gucken, ob wir da so eine halbe Woche irgendwie Urlaub einstreuen können.
So schön, mietet ihr euch 2 Liegeräder.
Genau, genau. Mit Fähnchen oben dran. Dann, genau. Dann zeige ich dir die ganzen Kaschem da, die ich jetzt die Wochen immer aufgesucht habe. Und dann fahre ich von da aus, zuckel ich langsam Richtung Frankreich dann. Ne? Und insofern, guck mal, 8. dann wäre dann der 22. Könnte ich natürlich aus dem Urlaub. Nee, ich glaube, da bin ich noch. Das ist ja am 20. ist der letzte mögliche Tag vom America's Cup.
Ja.
Und in 2 Wochen wäre dann der 22. Ja, mal gucken, da können wir das auf jeden Fall schön. Guck mal, dann 7-4. Ich habe jetzt noch gar nichts gesagt, dann sage ich einfach 7-5.
Ja, oh.
Tipp ich.
Okay.
Damit wir nicht, damit mutig. Wir nicht das gleiche sagen.
Mutig, mutiger Tipp. Auf jeden Fall gibt es in 2 Wochen wieder viel zu bereden.
Ja. Na? Definitiv.
Du, guten Flug.
Ja.
Viel Spaß beim America's Cup und wir sprechen uns.
Jo, bis dann. Tschüss.
Bis bald. Ciao.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.